Achtes Kapitel. Die Unruhe erfasste sie in dem Moment, als sie sich mit Stefan Sager vor den Immigrationsschaltern einreihte. Die Air-Zimbabwe-Maschine war mit zweistündiger Verspätung gelandet. Sie hatten abgesprochen, als Touristen einzureisen, aber das war es nicht. Als sie nach ihrem Pass suchte, um das Einreiseformular auszufüllen, kam die Erkenntnis wie ein Blitz. Sie hatte einen simbabwischen Einreisestempel im Pass, aber keinen Ausreisestempel. Sie war ja illegal nach Sambia gebracht worden. Verdammt! Gertrud schaute auf den breiten Rücken Sagers vor ihr, verzichtete dann aber darauf, ihn in ihre Sorge einzuweihen. Und ihr fiel ein, dass sie ja auch aus Sambia hatte ausreisen können, ohne über einen Einreisestempel verfügt zu haben. Allerdings, so erinnerte sie sich beklommen, war da jemand von der Botschaft dabei gewesen. »Da wäre noch was zu unterschreiben, glaub ich.« »Bitte?« Gertrud schaute verwirrt auf das braune Kuvert, das Stefan Sager, der sich in der Reihe halb umgewendet hatte, ihr vor die Nase hielt. »Am besten da drüben. Und bitte unauffällig.« Er nickte mit dem Kopf hinüber zum Stehpult an der Hallenwand, und als sie das Kuvert entgegennahm, fügte er lächelnd hinzu, »mit besten Grüßen von Rudi.« »Travelerschecks?« fragte sich Gertrud, als sie den Inhalt des Kuverts durch das braune Papier betastete und sie überlegte, welchen Eindruck sie beim Chefredakteur hinterlassen haben mochte. Am Schreibpult angekommen, riss sie das Kuvert auf und erstarrte. Dann traten Tränen der Wut in ihre Augen, das Grün im Kuvertinneren verschwamm. Sie hielt es in der Hand und wagte nicht, einen Blick hinüber zu Sager zu werfen. Sie hasste ihn. Oh, wie sie ihn in diesem Moment hasste! Sein Grinsen hätte sie alle Beherrschung verlieren lassen und sie wäre imstande gewesen, ihm Kuvert samt Inhalt ins Gesicht zu schlagen. Stattdessen holte sie ihren Kugelschreiber hervor und setzte ihre Unterschrift unter das Passfoto, das heimlich mit einem Teleobjektiv in der Verlagskantine aufgenommen worden sein musste. Sie weigerte sich, darüber nachzudenken, wie es der Chefredakteur geschafft hatte, diesen grünen Zweitpass ohne ihre Unterschrift auf einem Antragsformular ausgehändigt zu bekommen. Und dann kam ihr der Verdacht, dass Sager diese Verschwörung angezettelt hatte. Der kluge, der erfahrene, der an alles denkende große Stefan Sager hatte sie erneut auf Platz 2 verwiesen. Nerven behalten, Gertrud. Und sie wandte sich, wie seinerzeit auf dem Baumstamm am Sambesi, gemächlich um, steckte den Pass in die Umhängetasche, lächelte hinüber zu Sager und schwor sich, kein Wort darüber zu verlieren. Sie reihte sich einige Plätze hinter ihm in die Schlange, wie du es wohl gerne hättest, dachte sie grimmig. Jetzt hätte sie eine Zigarette gebrauchen können, zum ersten Mal seit 4 Jahren. Sie hatten ihre Devisen deklariert und waren durch die grüne Zollschleuse gegangen. Sager, der auch kein Wort über den plötzlich herbeigezauberten Pass verloren hatte, setzte in der Halle sein kleines Gepäck ab und blickte sich um. Er hatte zuvor ungeduldig auf das Erscheinen von Gertruds großem Koffer auf dem Laufband gewartet und sie freundlich belehrt, für einen Journalisten sei es angebrachter, nur mit Handgepäck zu reisen, macht einen beweglicher. Sie werde es sich merken, hatte Gertrud mit gleicher Freundlichkeit erwidert und ihn angestrahlt. Jetzt wartete sie auf den nächsten Klops. »Sieh da, haben Sie es endlich abgenommen?« Sager wies auf die Stirnwand. Gertruds Blick folgte dem Zeigefinger. Da war nichts abgenommen. Sie sah die bunte Reklame für Air Zimbabwe und die war nicht besonders beeindruckend. Fragend schaute sie den Meister an. 1985, als ich das letzte Mal hier war, hing da noch immer diese Werbung für Südafrikas Fluglinie, 5 Jahre nach der Unabhängigkeit. Das südafrikanische Flugbüro hier in Harare ist in Flammen aufgegangen, als im Oktober 1986 Samora Machel mit dem Flugzeug unter ungeklärten Umständen in Südafrika abstürzte, sagte Gertrud in bewusst belehrendem Ton, nahm ihren Koffer in Schlepp und trat den Marsch zum Ausgang an. Grinsend folgte ihr Sager. Im Taxi schwiegen sie sich an. »Na, das wird ja heiter«, dachte Gertrud und bemerkte, in unheilvolle Gedanken versunken, nicht Stefan Sagers häufige Blicke in den Rückspiegel seitlich über dem Fahrer. Hätte sie es bemerkt, wäre sie über seine Aufdringlichkeit erbost gewesen, weil sie angenommen hätte, die Blicke gelten ihrer mühsam aufrechterhaltenen Position auf dem Rücksitz. Doch Stefan Sager hatte etwas ganz anderes im Auge. Schon beim Anfahren des Taxis vor der Flughafentreppe war ihm, eher als Reflex, der verbeulte Peugeot aufgefallen, der sich unmittelbar hinter ihnen in Bewegung gesetzt hatte, ohne dass jemand aus- oder eingestiegen wäre. Die Morgensonne knallte auf das hochstehende Gras links und rechts des Queensway mit seinen jetzt leeren Fahnenstangen und den Plakatflächen, die, wie Sager wusste, seit der Unabhängigkeit mit buntem Schmuck anreisende Staatsgäste begrüßten. Dann tauchte die Skyline von Harare auf, und noch bevor Sager den Mund auftun konnte, notierte Gertrud mit süffisantem Unterton: »Das haben Sie auch noch nicht gesehen. Der Empire State Building verschnitt geradeaus. Harares mittlerweile höchstes Gebäude, und da hinten links wird gleich zu sehen sein der Golden Remington Shaver, das von den Jugoslawen gebaute Sheraton Luxushotel und Konferenzzentrum, wo wir wohl nicht wohnen werden, wie ich annehme.« Der Kollege sah das aus eloxierten Metallplatten errichtete und tatsächlich an einen überdimensionalen Elektrorasierer erinnernde Gebäude hinter dem Kopier auftauchen und lächelte. »Richtig, Frau Picolait hat per Telex Zimmer im Mikkels gebucht, da wohne ich immer.« Beim Ausrollen unter dem Vordach des Hotels in der Innenstadt blickte Sager durch das Seitenfenster. Der Peugeot hatte eine Parklücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Air Zimbabwe Stadtbüro gefunden. Höflich hielt er den Wagenschlag auf und betrachtete, bevor er ihr folgte, besorgt und vielleicht auch ein bisschen versonnen, Gertruds enteilende, schmale Figur. Dann kümmerte er sich um das Gepäck. Die Dusche gönnte sie sich noch, bevor sie den Sender anrief. Es war inzwischen 10 Uhr vormittags, aber sie bekam keine Verbindung. Der nächste Versuch bei Leinitz Nachrichtenagentur klappte, doch Stanley Nyativa, der Chefredakteur, hatte sich zu einer kurzfristig angesetzten Medienkonferenz nach Westafrika abgemeldet. Er wurde erst in 2 Tagen zurückerwartet. Eine Nachricht, Leinitz betreffend, hatte er nicht hinterlassen. Die Kollegen in der Agentur wussten noch immer nichts über ihren Verbleib. Gertrud erkundigte sich nach Leinitz Bruder und erwähnte den vergeblichen Versuch, ihn im Studio anzurufen. Aus der Verlegenheit, mit der nur ausweichend geantwortet wurde, entnahm sie, dass Paul Musora offenbar längst nicht mehr bei der Zimbabwe Broadcasting Corporation zu erreichen sei, und sie erinnerte sich, dass Leinitz während der Bootsfahrt auf dem Sambesi etwas in dieser Richtung erwähnt hatte. Sie legte auf und der Kloß in ihrem Hals verstärkte sich. Ihre Frustration nahm zu, als auch das Telefon in Stefan Sagers Zimmer nicht beantwortet wurde. Kurz entschlossen schnappte sie sich ihre Badesachen. Ein Prospekt auf dem Schreibtisch hatte Harares einzigen Swimmingpool auf einem Hoteldach angepriesen. Weiße Säulen einer Pergola vor den Umkleideräumen, Glitzersteine rund um den geschwungenen Pool und Pflanzen in weißen Töpfen bemühten sich, 11 Stockwerke über der simbabwischen Hauptstadt griechisches Ambiente zu verbreiten. Gertrud ließ das Tuch fallen und genoss für 5 Sekunden die verblüfften Blicke der 3 frühen Poolbar-Gäste, ausgelöst durch die 3 Mini-Dreiecke ihres Tangas. Das erfrischte ihren Geist und Körper mehr als das lauwarme Wasser. Sie fand eine freie Liege am Panoramafenster, die feixenden Blicke der 3 schwitzenden Männer, schwarze Geschäftsleute offenbar oder Funktionäre mit Anzug, Weste und Krawatte, hatten sie rasch wieder ernüchtert. Sie blickte über die Stadt nach Süden, wo hinter dem Bahngelände Industrieabgase die Sicht auf die fernen Townships von Chitungwiza behinderten. Leinitz hatte die Freundin darüber aufgeklärt, dass Soweto keineswegs, wie sie aufgrund von Berichten aus dem Apartheidstaat angenommen hatte, der Exklusivname für die berüchtigte schwarzen Siedlung im südafrikanischen Johannesburg sei. »Das ist unser Soweto«, hatte sie gesagt, als sie damals 1980 eines Abends mit dem Mietwagen durch die endlosen, von riesigen Lichttürmen erhellten, beklemmend dichten Zeilen von Hütten gefahren waren. Gertrud war es wie die Fahrt durch ein riesiges Konzentrationslager vorgekommen. In vielen dieser winzigen Steinhäuser gab es keinen Strom. Kerzenlicht oder Paraffinlampen flackerten hinter den Fenstern, und auf Höfen mit kärglichem Baumbewuchs sah sie die Silhouetten von Menschen, die ihre Abendmahlzeit auf offenem Feuer zubereiteten. Soweto, das ist nichts anderes als die Abkürzung von Southwestern Townships. Nach Südwesten bläst meistens der Wind. Deshalb haben die Weißen sich fast überall in Afrika im Norden der Städte angesiedelt, unbelästigt von Industriequalm, von den Gerüchen der Fabriken. Im Westen von Salisbury gibt es Townships, die heißen Tafara und Mabvuku. Da atmen die Menschen Tag und Nacht den Staub einer Zementfabrik ein. Und morgens, so erfuhr Gertrud, setzte schon um 4 Uhr früh der Kampf um die Busse ein, die die schwarzen Arbeiter und Büroangestellten in die Stadt karrten. Im ersten Jahr der Unabhängigkeit, so erinnerte sie sich, war die eigene Betroffenheit gemildert worden durch die Gewissheit, Zeuge einer abgelaufenen Phase schwarzer Geschichte zu sein. An ihrem eisgekühlten Rock Shandy nippend, reifte in ihr ein Plan. Ob sie jenen Biergarten wiederfinden würde, in dem sie seinerzeit gelandet waren? Dort hatten sie zufällig Leinets Bruder getroffen, der in der Nähe wohnte. Aussichtslos, seine Behausung ausfindig zu machen, in dem Wirrwarr von Hütten und Gassen mit den immer gleich aussehenden breiten Durchgangsstraßen und den öden Brachflächen dazwischen, in dem sich damals selbst Leinet verirrt hatte. Aber vielleicht den Biergarten nahe des Chibuku-Stadions? Sie bat den Taxifahrer, das Fenster zu schließen, nachdem sie schon minutenlang, eingehüllt in der dunklen Dieselwolke eines Vorortbusses, auf Höhe der Flughafenschneise dahingeschlichen waren. Der Mann mit der verwegenen Rastermütze zeigte seine strahlend weißen Zähne und wies auf die abgebrochene Fensterkurbel. Augenblicke später gab er Gas, und der klapprige Renault scherte aus zu einem riskanten Überholmanöver. Gertrud schrie auf, als sie am qualmspuckenden Auspuff des Busses vorüberzogen, wurde ein schwerer Lastwagen sichtbar. Er kam ihnen entgegen. Ungerührt hielt der Rastermann Kurs. Staub wirbelte auf, als der LKW schwankend auf die Seitenspur auswich. Wut übermannte Gertrud, doch dann schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass Stefan Sager von ihrem soeben entgangenen Schicksal wohl erst aus der Zeitung erfahren hätte. Und ärgerlich registrierte sie ein weiteres unprofessionelles Verhalten. An der Hotelrezeption hatte keine Nachricht gelegen. Dafür lag Sagers Zimmerschlüssel im Fach. Gertrud hat eine simple Notiz dazulegen lassen. Sie werde zum Dinner um 8 zurück sein. Jetzt war es 4 Uhr nachmittags, und ihr fiel nun ein, dass sie ja selber versäumt hatte, Sager über ihren Poolausflug zu informieren. Nicht Sager hatte die Kommunikation abgebrochen, zerknirscht räumte Gertrud ein, unbedacht ihm die Schuld gegeben zu haben. Sie nahm sich vor, ihr Verhältnis zu dem Kollegen neu zu überdenken. Nach weiteren vergeblichen Telefonversuchen war sie schließlich zu den ZBC Barer Studios gefahren und hatte dort glücklicherweise Vertreter einer Bonner Stiftung angetroffen, die im Radioprojekt Paul Mussoras arbeiteten. Die Vermutung hatte sich bestätigt. Leinets Bruder hatte das Handtuch geworfen. Oder war er eher Opfer einer Intrige geworden? Sie war aus den Andeutungen nicht klug geworden, hatte aber immerhin den Tipp erhalten, in einem Hotel in Chitungwiza einen Drink zu nehmen. Paul tauche dort gelegentlich auf. Als sie nun an einer Kreuzung den Hotelhinweis las, ließ sie das Taxi stoppen, zahlte und musste dann den Wagenschlag rasch mit beiden Händen festhalten, weil er nur noch an einem Scharnier hing. Erleichtert sah sie das klapprige Gefährt in einer Staubwolke verschwinden, schulterte ihre Fototasche und folgte dem Wegweiser. Sie blieb nicht lange allein. An ihre Fersen hängte sich eine Schar von Kindern, die aufgeregt ihre mageren englischen Begrüßungsformeln ausprobierten. Gertruds freundliche Antworten führten zu immer neuen jubelnden Aufschreien. Als sie jedoch Anstalten machte, die Kamera herauszuholen, gerieten die Kinder in helle Aufregung. Die Größeren drängten die Kleineren zurück, die sich das natürlich nicht gefallen lassen wollten. Aus dem Jubel wurde Geschrei, und das erregte die Aufmerksamkeit der an einer nahen Bushaltestelle wartenden Erwachsenen. Gertrud hielt die Kamera über die Köpfe der sich balgenden Kinder auf die lange Menschenschlange gerichtet und schoss die ersten Aufnahmen einer Serie von Township-Impressionen, die sie, da war sie sich sicher, irgendwann einmal gebrauchen könnte. Vollgestaubtes Gemüse in den kärglichen Vorgärten, rissige, unverputzte Wände von Hütten, nicht größer als die Gartenlaube auf Omas Parzelle daheim in Norddeutschland, registrierte Gertrud, nur ärmlicher. Flatterige Bananenwedel und wehende Wäsche, Kinder mit aus Draht geflochtenen Autogestellen an einem ingeniös verlängerten Steuer, Konservendosendeckel als Räder, zerbrochene Asbestdächer. Gertrud fotografierte die Bruchstücke erst total und dann die lebensgefährlichen Fasern im Detail. Eine Kochstelle in einem der Höfe, auf der ein langstieliger, schwarz emaillierter Satsa-Topf dampfte, in dem eine Mami mit Baby auf dem Rücken hingebungsvoll rührte. So fotografierte sich Gertrud von Detail zu Detail, bis sich eine Hand auf ihre Schulter legte. Sie fuhr herum und wischte sich den Schweiß aus der Stirn. Die Gesichter der drei jungen Männer verhießen nichts Gutes. Rasch wollte sie die Kamera zurück in die Tasche packen, aber da griff schon eine Hand danach. »Hey, lass das!« Gertrud hielt den Tragriemen fest und schaute sich hilfesuchend um. Die Kinder hatten sich sofort aus dem Staub gemacht, und nun bemerkte sie, dass sich auch die wenigen Erwachsenen in der Hüttengasse eilig um die Ecken ihrer Häuser verdrückten. Sie ließ den Riemen los. »Okay, okay, nehmt den Apparat und haut ab«, bedeutete sie ihnen mit beiden freien Händen. Aber die drei blieben stehen. Resigniert trat Gertrud 2, 3 Schritte zurück und überlegte, wie viel Geld sie in der Tasche hatte. Schon wollte sie wenigstens Pass- und Kreditkarten sicherstellen. Da sah sie, dass alle drei eine Art Armbinde trugen. »Ich bin eine Touristin aus Deutschland«, sagte sie hastig, »wollte da hinten in das Hotel.« Die drei beratschlagten leise miteinander. Dann nahmen sie sie in die Mitte und Gertrud sah sich zum Hotel eskortiert. Das brachte sie endgültig durcheinander. Erleichtert stellte sie einerseits fest, dass es sich wohl doch nicht um simple Straßenräuber handelte. Die verblüffend schnell leer gewordene Gasse verwies jedoch andererseits darauf, dass es sich vermutlich um keine viel erfreulichere Begegnung handelte. Der Schweiß stürzte ihr vom Hals über die Brust und verlegen nahm sie die, wie sie fand, in dieser Situation unangebrachte Tatsache wahr, dass sich der Blusenstoff schweißnass um ihre Brüste legte. Nervös zupfte sie mehr Stoff aus dem Hosengürtel. Die drei Männer schienen für erotische Ablenkung im Moment durchaus nicht empfänglich zu sein. Der Ernst ihrer Lage wurde ihr klar, als nach Ankunft im Hotel der Mann an der Rezeption nach Anweisung des Anführers sofort zum Telefon eilte und ihre eigenen Versuche, seine Aufmerksamkeit zu erhaschen, geflissentlich übersah. Im überraschend modisch gestalteten Innenhof des Hotels wurde ihre freundlich vorgetragene Einladung zu einem Bier abgeschlagen. »Und was passiert nun?«, fragte sie forsch, als sie wahrnahm, wie sich die meisten Gäste am Pool bei ihrem Erscheinen ebenfalls rasch erhoben und hastig unter Mitnahme ihrer Getränke verschwanden. Nur drei Männer in der Schattenecke des Pools starrten herüber und steckten dann die Köpfe zusammen. Gertrud langte in die Tasche. »Hier ist mein Pass, und darf ich jetzt endlich erfahren, was mir das zweifelhafte Vergnügen unserer Bekanntschaft verschafft?« Noch bevor sich der Anführer der Gang zu einer Antwort aufraffen konnte, hörte Gertrud ihren Namen. »Gertrud!« Verblüfft wandten alle vier die Köpfe. Auf der anderen Poolseite war einer der drei Schwarzen aufgesprungen und streckte die Arme aus. »Da bist du ja!« Gertrud versuchte, Schärfe zu ziehen, vermochte aber nicht, den Rufenden einzuordnen. Sie erfasste jedoch ihre Chance, sprang auf, streckte ebenfalls ihre Arme aus, und dann machte es Klick. »Pol! Pol Mussora!« Keiner hielt sie auf, als sie hinübereilte und dem ihr noch immer Fremden in die Arme fiel. Sie konnte nicht verhindern, dass der Mann ihr Schluchzen spürte, dass sie endlich in Erkenntnis der bislang nicht voll realisierten und so unheimlichen Bedrohung überkam. Sie hörte das Flüstern an ihrem Ohr. »Kein Wort mehr, ich übernehme.« Pol Mussora fasste sie an der Hand und wandte sich seinen beiden Tischnachbarn zu. »Hab ich euch nicht gesagt, dass sie herfindet?« sagte er laut. Die beiden grinsten, standen auf, begrüßten sie überschwänglich und baten sie, Platz zu nehmen. Gertrud hatte Schwierigkeiten, den sich überstürzenden Vorgängen zu folgen, und setzte sich mehr oder weniger automatisch auf den zurechtgerückten Drahtsessel. Dabei bemerkte sie aus den Augenwinkeln eine Bewegung am gegenüberliegenden Eingang zum Innenhof. Zwei uniformierte Polizisten in Begleitung eines Zivilisten waren dort aufgetaucht, blickten sich kurz um und traten dann zu den drei nicht weniger konsternierten Entführern. »Ist das klar?« fragte Paul leise, aber eindringlich in die Runde. »Wir haben hier auf Gertrud Steiner gewartet, und leider ist sie des Englischen nicht ausreichend mächtig.« Gertrud nickte eifrig und fügte sich dankbar, wenn auch unkomfortabel, in die zugewiesene Rolle, als die Polizisten nun herüberkamen, hinter ihnen die drei wütend dreinblickenden jungen Armbindenträger. Mit zunehmendem Interesse verfolgte sie die sich hitzig entwickelnde, aber auf Schona geführte Debatte, bis sie schließlich von einem der Uniformierten mit ausgesuchter Höflichkeit gebeten wurde, ihren Pass vorzuzeigen. Besorgt beobachtete sie den zivilen Beamten, der die Passangaben wortlos in ein Notizbuch schrieb. 2 Minuten später war der Spuk beendet und die 6 Mann hohe Staatssicherheit verschwunden. Gertrud erfuhr endlich, dass es sich bei den 3 jungen Männern um Mitglieder der lokalen Parteijugend gehandelt hatte, deren Misstrauen sie nicht nur durch ihre fotografische Aktivität erregt hatte. Weiße Haut in schwarzen Townships sei nicht bloß immer noch rare Ausnahme. Nach jüngsten Bombenanschlägen in Harare habe eine Sabotage- und Spionagehysterie die kaum noch zu kontrollierende Parteijugend erfasst. Das alles erzählten ihr die beiden Begleiter Pohls, der selber merkwürdig zurückhaltend an seinem Bier nippte, während Gertrud ihn gelegentlich verstohlen anblickte und sich eingestand, dass sie von sich aus niemals in diesem ernsten Mann den Bruder Leinitz wiedererkannt hätte, der damals, vor 9 Jahren, in seiner bierseligen Protzigkeit wenig Eindruck auf sie hinterlassen hatte. Die afrikanische Nacht kündigte sich mit ihrem kurzen Zwielicht an, das noch einmal alle Farben mit glühender Intensität aufleuchten ließ. Gertrud fiel plötzlich auf, dass sie noch keine 10 Wörter mit Pohl gewechselt hatte. Sie schaute auf die Armbanduhr. 6:30 Uhr, wenn sie Stefan Sager nicht erneut versetzen wollte, musste sie endlich den Anfang des Fadens finden, der zum Knäuel der unbegreiflichen Verschlossenheit von Leinitz' Bruder führte. Als habe er ihre Gedanken erahnt, stand Pohl auf und sprach kurz auf Schona mit seinen beiden Freunden. »Gehen wir.« Er wandte sich zum Ausgang, und Gertrud hätte bei diesem plötzlichen Aufbruch beinahe ihre Fototasche vergessen. Als sie sich rasch noch einmal umdrehte, entging ihr nicht das breite Grinen der beiden Zurückbleibenden, die ihr, ertappt, nun verständnisinnig nachwinkten. Gertrud verstand nichts. Sie hatte Mühe, Schritt zu halten. Auf dem Weg irgendwohin, sie hatte vergessen zu fragen, versuchte sie Pohl von ihrem Abenteuer mit seiner Schwester zu berichten und von ihrer Sorge über ihren Verbleib. Zwischendurch flocht sie ein Dankeschön für sein umsichtiges Eingreifen in dieser heiklen Situation ein. Aber Pohl rannte einen halben Schritt vor ihr wortlos durch die mittlerweile von den hohen Scheinwerfertürmen erhellte Nacht. Nun verstummte auch Gertrud. Sie nahm die plötzliche Stille in der dichten Menschensiedlung wahr und beschloss, bei Gelegenheit zurückzukehren, um diese triste Nachtstimmung aufzunehmen. In Schwarz-Weiß, dachte sie, körnig und mit harten Kontrasten. Sie rannte noch 5 Schritte weiter, bevor sie Pohls Abbiegen in einen der Mini-Vorgärten bemerkte. »Wohnst du hier?« fragte sie, etwas dümmlich, wie sie selber fand, doch er fiel nichts Besseres ein, um die Kommunikation wieder in Gang zu bringen. Als Pohl in dem winzigen Zimmer eine Paraffinlampe anzündete, fragte sie, »gibt es denn hier keinen Strom?« Pohl lehnte sich zurück, steckte sich eine Zigarette an, ohne ihr eine anzubieten, lehnte sich in einen schäbigen Sessel und blickte sie dann zum ersten Mal lange und intensiv an. Dann verzogen sich seine Mundwinkel zu einem kleinen, bitteren Lächeln. »Tut mir leid, dass ich kein eisgekühltes Getränk anbieten kann.« Er zog tief an der Zigarette und schaute ins Dunkel der Deckenkonstruktion, die Gertruds Augen nach einiger Anstrengung als die nackte Unterseite gewellter Asbestplatten erkannten. »Das Haus«, Pohl unterbrach sich, »ist es der korrekte Ausdruck?« Dann klopfte er die Asche in einen Konservendeckel. »Nennen wir es einfach so, das Haus ist, na sagen wir, 20 Jahre alt. 10 Jahre lang war es Unterkunft für Schwarze, die sich nie darüber beschweren durften, dass es keine Elektrizität gab. Und jetzt sind es ja erst 9 Jahre, dass die endlich eingereichte Beschwerde von einer schwarzen Behörde bearbeitet wird.« Pohl schlug ein Bein über das andere, erschien Gertruds Anwesenheit vergessen zu haben. »Wir haben ja auch unseren Anwerbern geglaubt, dass die Wurzel im Brustbeutel als Muti wirken würde, damals, als wir uns aufmachten, durch den Busch und über die Grenze dieses Land zu befreien.« Gertrud wartete auf die Fortsetzung. Als nichts kam, fragte sie leise, »als Muti?« Pohl räusperte sich. »Als Zaubermedizin, die uns vor den Kugeln der Weißen schützen würde.« Gertrud versuchte, das Thema zu wechseln. »Du bist nicht mehr beim Rundfunk?« Pohl blickte nachdenklich auf die Zigarettenglut. »Dort haben wir genug Elektrizität, aber leider immer noch viel mehr Muti.« Gertrud kämpfte mit der Versuchung, sich einfach eine Zigarette zu nehmen, dachte dann an Leinets Anstrengung, ihr das Rauchen abzugewöhnen, und fragte stattdessen, was heißen soll. »Die Kugel waren echt. Viele haben das erst bemerkt, als es zu spät war für sie.« Er machte eine Pause und drückte die halb aufgerauchte Zigarette aus. »Ja, ich bin nicht mehr beim Rundfunk, und wenn ich mich so umsehe, dann bin ich wohl wieder da, wo ich hergekommen bin. Das ist doch eine Chance, nicht wahr? Alles nochmal von vorn und diesmal aus den Fehlern lernen.« Er blickte ihr wieder intensiv in die Augen, dann fragte er mit einer unendlich traurigen Stimme, »Gertrud Steiner, hat Leine denn gelernt, dass Muti fauler Zauber ist? Hat sie dir je erzählt, was ihr widerfahren ist, meinem armen kleinen Schwesterchen?« Erschrocken erkannte Gertrud im Schein der Paraffinflamme das Glitzern von Tränen in den Augen des Mannes, der nun rasch den Kopf in die Hände stützte. »Ich fürchte, sie weiß es selber nicht«, sagte er nahezu tonlos. Gertrud hatte es geschafft, bis 8 Uhr im Meekers zu sein. Pohl Musora hatte sie zum Township Hotel zurückbegleitet, wo es ihm tatsächlich gelungen war, telefonisch ein Taxi herbeizurufen. Was war mit Leinet geschehen? Ihr Bruder hatte sich nur noch auf die Diskussion der nächsten Schritte zur Aufklärung ihres Schicksals am Sambesi eingelassen und Gertrud schwere Vorwürfe wegen der unüberlegten Flussfahrt gemacht. Er werde der Familie von Leinets Verschwinden berichten und sich bei den Behörden umhören. Nein, er werde in Chitungwiza nicht mehr zu erreichen sein, und er rate ihr dringend, nicht selber weitere Nachforschungen anzustellen. Sie habe ja am eigenen Leib erfahren, welches Misstrauen gegenüber Fremden sich selbst in den Townships breit gemacht habe. Gertrud hatte keinen Zugang mehr zu dem Mann gefunden, der sich nach der ungewöhnlichen Entäußerung privatester Reflexionen ihr gegenüber wieder völlig verschlossen hatte. Was war das Schlimme, das Leinet widerfahren war und das dem erwachsenen Bruder die Tränen in die Augen getrieben hatte? Gertrud war klar, dass es nichts mit dem Sambesi-Abenteuer zu tun haben konnte, und während sie im Taxi saß, wurde ihr mit erschreckender Deutlichkeit bewusst, dass Leinet von ihr alles wusste und sie von der Freundin nur ein paar biografische Daten. Stefan Sager hatte sich geduldig ihre Erklärung angehört, wie es zu dem Missverständnis in ihrer beiderseitigen Kommunikation am frühen Vormittag gekommen war, und ihr dann seine Notiz präsentiert, die man ihr an der Rezeption versäumt hatte auszuhändigen. Nachdem er sie in ihrem Zimmer nicht hatte erreichen können, war er, die Existenz des vor 4 Jahren noch nicht vorhandenen Dachpools nicht zur Kenntnis nehmend, auf der Suche nach alten Bekannten in die Stadt gegangen. Das Abendessen gestaltete sich spröde, da Gertrud in Gedanken an ihre Erlebnisse versunken, von denen sie Saga nur das Wesentlichste mitgeteilt hatte, kaum ansprechbar war. Bevor sie sich in ihr Zimmer abmeldete, wurde sie von Saga eindringlich daran erinnert, am nächsten Morgen ab 8 Uhr startklar zu sein für ein, wie er es nannte, konspiratives Treffen mit einem seiner Verbindungsleute. Sie hatte noch vor dem Abendessen rasch geduscht. Jetzt saß sie auf der Bettkante, fühlte eine schmerzhafte Müdigkeit in den Gliedern, war sich aber bewusst, nicht einschlafen zu können. Ihr Hirn summte wie das Laufwerk eines hängengebliebenen Computers. Ihr Blick fiel auf den Nachttisch und sie griff schon nach ihrem dort liegenden Walkman, dessen Chopin-Kassette ihr vielleicht helfen würde, zur Ruhe zu kommen, als sie mitten in der Bewegung innehielt. Wie hatte sie das Gerät so offen herumliegen lassen können? Unzufrieden mit ihrer mangelhaften Konzentration, unzufrieden mit dem ganzen Tagesverlauf, streckte sie sich aufs Bett. Als sie den Kopfhörer über das Haar schob und auf die Wiedergabetaste drückte, kam die Erinnerung. Sie hatte doch seit ihrer Ankunft den Walkman noch gar nicht benutzt. Sie richtete sich auf, aber noch bevor sie diesen Gedanken weiterverfolgen konnte, traf sie der nächste Schock. Nicht das erwartete Chopin'sche Klavierkonzert vernahm sie im Kopfhörer, sondern ein anhaltendes Geräusch, das dann abrupt von einer Stimme abgelöst wurde. Gertrud erstarrte. Kein Zweifel, es war Leinets Stimme. Sie fuhr das Band noch einmal an den Anfang, weil sie in der Aufregung die ersten Worte nicht verstanden hatte. »Liebste Gertrud, entschuldige bitte, dass ich nicht selber kommen konnte.« Gertrud schaltete das Gerät wieder ab. »Warum zum Teufel sprach Leinett Englisch und nicht Deutsch?« Sie öffnete das Kassettenfach. Da stand nichts auf dem Etikett. Sie legte die Kassette wieder ein und startete sie erneut. »Und sei nicht böse, dass ich dir die Kassette von einem Bekannten ins Zimmer schmuggeln lasse. Aber ich bleibe im Moment besser ungesehen, bin einer fantastischen Story auf der Spur, die mit dem Wildern am Sambesi zusammenhängt. Du warst verschwunden, als ich mit Hilfe aus dem Dorf zurückkam. Eine Kollegin in der Agentur hat mir dann von deinem Anruf aus Hamburg erzählt und von der Zimmerbuchung im Michels. Ich bat sie, gegenüber niemandem mein Auftauchen in der Stadt zu erwähnen. Gertrud, es ist für neugierige Fragesteller äußerst unsicher geworden, vor allem für Ausländer. Sobald ich meine Fakten beisammen habe, setze ich mich nach Deutschland ab. Bitte reise sofort zurück, hörst du? Ich will nicht, dass du dir unnütz Sorgen um mich machst oder deine eigene Sicherheit gefährdest. Ich kenne mich hier aus, du nicht. Also, Gertrud, bitte vertrau mir und auf Wiedersehen im Krugerpark. Die Stimme brach ab und das Rauschen setzte wieder ein. Gertrud schaltete das Gerät aus. Benommen schaute sie ins Leere. Was war das? Dann sah sie ungläubig den Walkman in ihrer Hand an. Schnell spulte sie ein kurzes Stück zurück. »Bitte vertrau mir und auf Wiedersehen im Krugerpark!« Gertrud drückte erneut die Stopptaste und ließ den Walkman sinken. Leinett hatte sich auf Deutsch verabschiedet. »Auf Wiedersehen im Krugerpark!« Das Gespräch auf dem Sambesi kam ihr in den Sinn. Die Erinnerung an den tollwütigen Hund, dessen Angriff auf Leinett sie vor vielen Jahren im Essener Krugerpark mit der Kamera als Schlagwaffe abgewehrt hatte. »Mein Gott!« Gertrud begann zu zittern. »Wer war der tollwütige Hund, der Leinett diesmal bedrohte?«